Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich heute mit Professor Christoph Mörgli in Zürich. Wir sind auf dem Albisgürtli. Hinter uns sehen Sie das Albisgürtli, den Turm. Christoph, warum ist das ein Meilenstein der Schweizer Geschichte? Bitte klären uns auf.
Wir befinden uns, grüezi miteinander übrigens, am Fuße des Uetlibergs. Und hier ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts geschossen worden, militärisch, aber auch zivil. Denn man hat den Schießplatz der Stadt Zürich vom Sihl Hölzli, wo es zu klein wurde, denn die Waffen wurden doch immer weitreichender, hierher verlegt und hat im Albisgürtli dann dieses neue, damals jedenfalls neue Schützenhaus gebaut im Jahr 1897-98 durch zwei deutsche Architekten. Der Stil ist natürlich Historismus. Man hat gewissermaßen die Wehrarchitektur des Mittelalters durch diese Türme wieder aufnehmen wollen.
Ich vermute, wenn das Sihl Hölzli zu klein wurde, gab es damals einen regelrechten Boom an Schützen. Stimmt das oder ist das falsch?
Eindeutig, also das Schützenwesen blühte selbstverständlich in der Schweiz. Da waren natürlich alle Söhne von Wilhelm Tell und es gab sehr viele Schützenvereine. Es gab Schützenvereine auf allen Stufen des Föderalismus in der Schweiz und der Schützenverein der Stadt Zürich war natürlich besonders groß und da hatte besonders viele Mitglieder. Diese Stadtschützen, wie man sie nannte, die Schützengesellschaft der Stadt Zürich, gehen zurück bis ins ausgehende Mittelalter, haben also eine sehr große Tradition und pflegen die auch. Sie waren denn auch die eigentlichen Bauherren. Ihnen gehört dieses Albisgürtli, das dann durch einen Pächter auch als Gastwirtschaft geführt wurde.
Könntest du ein bisschen mehr erzählen über die gesellschaftliche Bedeutung der Schützen, auch ausgehend von der Entstehung? Das hatte ja damals wirklich eine doch sehr tragende Rolle in der Gesellschaft, nehme ich an.
Absolut, im Rahmen auch des Bundesstaates, des jungen Bundesstaates 1848, aber schon vorher waren die eidgenössischen Schützenfeste Orte der politischen Manifestation auch. Da waren die führenden Politiker als Volksredner eingeladen und haben dann entsprechend dem Publikum eingeheizt. Und das war natürlich auch ein Zusammentreffen der Schützen aus verschiedenen Kantonen. Es war eine der vaterländischen Vereinigungen, ähnlich wie etwa die Turner oder die Sänger, was die Schützen betrifft. Und sie waren dann hauptsächlich für diesen Bundesstaat. Sie waren also liberal, radikal in der Mehrheit und befürworteten, was 1848 mit der neuen Bundesverfassung verwirklicht wurde.
Gibt es ein bedeutendstes, ein legendärstes Schützenfest, das dir bekannt ist?
Es gibt wirklich legendäre Schützenfeste in den 1830er Jahren. Da ging's hoch her und zu. Da wurden sogar Gläser geworfen auf die Redner, wenn man nicht einverstanden war. Aber es gibt dann auch das eidgenössische Freischießen von 1849, worüber Gottfried Keller seine berühmte Novelle «Das Fähnlein der sieben Aufrechten» verfasst hat.
Jetzt zum Albisgürtli und zum Schießsport in Zürich. Wie hat der sich entwickelt?
Der Schießsport wurde natürlich immer sportlicher, würde ich mal sagen, immer anspruchsvoller. Es gab die verschiedensten Reichweiten im Schießwesen, die verschiedensten Waffen. Es wurde auch aufgetan und die Schützengesellschaft spielt in Zürich natürlich eine sehr, sehr große Rolle durch die Tradition dieses Knabenschießens, das seit weit über 100 Jahren regelmäßig stattfindet, auch als sehr, sehr große Chilbi im September, aber auch durch die Erkürung des Schützenkönigs, früher unter den Teenager-Männern. Heute können Frauen genauso gut mitschießen.
Wie ist das entstanden, das Knabenschießen? Es ist ja eigentlich die, für die, die das nicht kennen, ist die größte Chilbi, die größte Kirmes auf Hochdeutsch in der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten, aus dem Bauch heraus. Wie ist das entstanden eigentlich?
Es könnte sein, dass es die größte in der Schweiz ist. Die Winterthurer werden protestieren und sagen, ihr Albani-Fest sei es, das kann ich und will ich jetzt da nicht entscheiden. Aber Zürich ist natürlich wirklich eine ganz, ganz große Stadt, was dieses Knabenschießen betrifft. Und da feiert die ganze Stadt und da ist dann auch entsprechend schulfrei.
Wie ist das entstanden? Weißt du das?
Das Knabenschießen hat auch Wurzeln weit, weit zurück, indem man eben den jungen Nachwuchs nachziehen wollte und hier entsprechende Preise aussetzte. Aber in der heutigen Form ist es wahrscheinlich seit ungefähr 110 Jahren, ich kann das erste Mal jetzt nicht sagen, im Gange und im Schwunge und erfreut sich großer Beliebtheit.
Sind wir Ende 19. Jahrhunderts, wenn ich richtig aufgepasst habe, wo das Albisgütli quasi in Betrieb genommen wurde für die Schützen? Wie waren die Anfänge? Wie sah das damals aus? Ist das eigentlich gleich erhalten oder wie hat man da sich eingenistet hier oben?
Es gehört denkmalpflegerisch als Ensemble eigentlich zur großen Festarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das ist auch die Bedeutung. Ich finde leider, aber da kann man auch drüber streiten, leider hat man das alte Schützenhaus, das eben neben diesem eher geselligen Schloss, das hinter uns liegt mit dem Turm und den Wehrzinnen, man hat das alte Schützenhaus dann 1963 auf das eidgenössische Schützenfest hin abgebrochen und hat ein neues Schützenhaus, ein modernes Schützenhaus gebaut, das natürlich weit über 100 Scheiben hat, für alle Distanzen und entsprechend dann durch sehr viele Schützen betrieben werden kann.
War das auch noch dem Armbrustsport gewidmet oder hat man da gleich von Beginn weg mit Gewehren geschossen?
Hier oben hat man mit Gewehren geschossen, denn wir sind ja doch in den 1890er Jahren, wo das Armbrustschießen doch eher eine Spezialität dann wird im Rahmen der Schützendisziplinen. Aber es wurde hier nicht nur zivil geschossen, es wurde auch militärisch geschossen, es wurde hier auch exerziert und entsprechend auch die Waffe eingeübt. Ich selber bin im Militär hier noch auf der Wiese gelegen und habe am Sturmgewehr geriegelt.
Gibt es Personen, die herausragen, die bedeutend sind, dass es hier oben ein Schützenhaus gibt, warum es hier geschossen wurde?
Im Schützenwesen gibt es natürlich verschiedene Persönlichkeiten, auch manche, die im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte diese Stadtschützen geprägt haben. Aber einzelne zu nennen, wäre jetzt da vielleicht zu viel der Ehre. Es ist einfach insgesamt sehr, sehr bedeutend, was das Schießwesen betrifft, eine Geschichte, welche die Schweiz doch geprägt hat bis in neuere Zeit. Mittlerweile hat man natürlich auch mit dem Abbau der Armee etwas Probleme, den Nachwuchs wieder zu begeistern. Aber auch hier unternehmen die Stadtschützen sehr große Anstrengungen. Corona hat natürlich auch nicht geholfen.
Im 20. Jahrhundert stechen die beiden Weltkriege hervor. Wie wurde damals dieses Schützenhaus hier gebraucht? War das rege im Betrieb? Wurden hier massenhaft Soldaten auch ausgebildet? Was kann man darüber sagen vielleicht?
Absolut, also im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg wurde hier natürlich sehr, sehr ernsthaft geschossen und trainiert und exerziert. Also es hatte durchaus eine militärische Bedeutung, bis man dann auch aufgrund der Lärmemissionen weiter hinausging in die grüne Wiese mit der militärischen Ausbildung und auch die entsprechenden Kasernen dann außerhalb der Stadt gebaut hat. Das Albisgütli hat aber natürlich auch schweizweit einen Klang als Ort einer politischen Begegnung, als Ort einer politischen Manifestation. Und dieses Albisgütli, das eine Partei gewissermaßen verkörpert, das wäre sicher auch noch ein Thema. Wir haben bereits Anfänge besprochen, beispielsweise der katholisch-konservativen Partei in Ruswil im Luzernischen. Wir haben die Anfänge der Freisinnigen in Uster oder auch beim Denkmal von Jonas Fuhr besprochen. Und hier ist das Albisgütli sehr eng verbunden mit der heute größten schweizerischen Partei, mit der SVP.
War ja vor nicht allzu langer Zeit, war die 37. Albisgütli-Tage, also 37 Jahre zurück. Wie waren die Anfänge damals? Kannst du dich da erinnern? Wie lief das damals ab? Warum hat man auch dieses Albis Gürtli hier ausgewählt für diese große Tagung, die hier schweizweit für Furore sorgt?
Es gilt eigentlich als größte Festhalle. Es hat hier im Albis Gürtli Platz für 1200 Personen. Heute sind es, glaube ich, noch gut 1000 aus feuerpolizeilichen Gründen. Und es ist eine wirklich eindrückliche Festhalle, die erhalten ist, so wie sie eben im Jahr 1898 im Wesentlichen war. Und damals hat die SVP, ich glaube, es ging um die Zurückbindung des außerdienstlichen Schießens, ein Zeichen setzen wollen. Und der damalige Kantonalpräsident der Zürcher SVP, Christoph Blocher, hat gesagt, jetzt gehen wir in ein Schützenhaus, um für das Schützenwesen und natürlich letztlich auch für die Schweizer Armee eine Manifestation abzulegen.
Warst du damals dabei? Weißt du damals noch, wie das quasi vonstatten ging?
Das ist recht lustig. Die eigentlich erste richtige und funktionierende Albis-Gürtli-Tagung geht zurück auf den Februar des Jahres 1989. Und ich war nicht dabei. Ich wurde durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht. Er hat mir gesagt, warum warst du nicht da? Ich war da. Der Adolf Oggi hat gesprochen, der Christoph Blocher hat gesprochen und ich habe sogar eine Haushaltmaschine mit nach Hause bringen dürfen, indem ich eben ein sehr gutes Los gezogen habe bei der Lotterie, bei der Tombola. Und dieser Freund, der mir das gesagt hat, kennst du sehr gut. Es ist nämlich dein Vater, Röne Zeller. Er war als Journalist in seinem Beginn bei der NZZ hier tatsächlich als Korrespondent dabei und hat darüber geschrieben. Und ich war nicht dabei und habe dieses Ereignis damals verpasst.
Was war damals bemerkenswert? An was erinnerst du dich? Heute ist das ja ein Ort, wo ein Hauptredner etwas sagt und ein Gastredner erwidern darf. Rede und Gegenrede steht heute im Zentrum. Wie waren die Anfänge? Damals war das auch schon so oder war das damals ganz anders?
Das Konzept war genau dasselbe und es war sicher auch auf die Person von Christoph Blocher zugeschnitten. Er hat als Kantonalpräsident der Zürcher SVP eine parteiische, wie er auch sagte, eine einseitige Rede gehalten und es kam dann die Gegenrede in Form des jeweiligen Bundespräsidenten oder eines Bundesrats, der dann die Meinung dieses Gesamtgremiums in das Albis Gürtli hineingetragen hat. Seiner Rede wurde nicht mehr widersprochen, er war also der letzte Redner, er hatte das letzte Wort und das war eigentlich das Konzept. Daneben war alles recht einfach und handgestrickt, man hat also nie irgendeine amerikanische große Show abziehen wollen, aber dieses Konzept hat bis heute hingehalten.
War das damals schon so, ich sage jetzt mal, wenn man da ist, der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, alles in guter Stimmung, proppevoller Saal. War das damals schon so oder waren die Anfänge eher in einem kleineren Rahmen für all jene, die sich da nicht mehr erinnern? Wie war das damals?
Also 1989 waren bereits über 900 Personen da und nachher dann 1200. Man hat zum Teil noch in einen Nebensaal sogar übertragen. Die Tickets gingen jeweils sehr, sehr schnell weg, also fast in der Tagesfrist war da alles reserviert und so ist es heute noch. Also die Plätze sind hier sehr, sehr begehrt und jeder bezahlt seinen Beitrag für das Essen und um hier dabei sein zu können.
Gibt es eine besondere Albis Gürtli-Tagung, die dir speziell in Erinnerung bleibt?
Ich weiß noch 1992 im Januar, das war der Beginn des Jahres über den Beitritt zum EWR, als man damals abstimmte. Und das war wirklich eindrücklich, was da gesagt wurde. Die Hauptrede von Christoph Blocher hieß Anpassung und Widerstand. Aber schon im Sommer zuvor dieses Jahres 1992, nein, es war sogar ein halbes Jahr später, hat hier Christoph Blocher die Klinge gekreuzt und hier wurde erstmals eine Parole gefasst für diesen EWR und zwar mit dem damaligen Staatssekretär Blankart. Das war eine hochinteressante Diskussion und eine angeregte Stimmung, würde ich mal sagen, vielleicht auch etwas aufgeregte Stimmung, aber hier war das erste Nein und so versteht die SVP heute, dass Albis Gürtli noch immer gewissermaßen als Rütli ihres Gedankenguts.
Was hat sich verändert, wenn es um den Geist des Albis Gütli geht? Kannst du da irgendwie etwas dazu sagen?
Weil das Konzept wirklich nied- und nagelfest ist, hat sich das bis heute bewährt. Christoph Blocher hat diese Veranstaltung geprägt, hat über sehr, sehr viele Jahre die Rede gehalten, etwa 35 Mal. Es kamen zum Teil dann auch die Bundespräsidenten oder die Bundesräte nicht, weil ihnen etwas nicht gepasst hat. Und die haben sich dann entschuldigt mit mehr oder weniger guten Ausreden. Dann hat man aber immer einen Ersatzredner gefunden, der dagegen hielt, der eine andere Meinung vertrat oder einmal als Bundespräsident Stich nicht kommen wollte. Er ist aber auch mal schon gekommen. Da hat man sogar drei Personen aus dem Volk gewählt, die hier gesprochen haben. Christoph Blocher hat gesagt, wenn die Bundesräte nicht kommen, dann gehen wir zur obersten Instanz und das sind immer noch die Bürgerinnen und Bürger.
Was macht diese Albis-Gürtli-Tagung derart speziell? Was macht sie aus? Was ist die Faszination hinter dieser speziellen Konferenz quasi der SVP?
Es war natürlich schon der Inhalt und das Charisma von Christoph Blocher, seine politische Gestaltungskraft, und er hat sich immer auch sehr, sehr viel Mühe gegeben für diese Rede. Die musste ein ganzes Jahr nachher hinhalten, inhaltlich, und er hat entsprechend monatelang darüber nachgedacht, wochenlang dann dran geschrieben mit sehr vielen Entwürfen, und das war dann auch wirklich vielfach ein Gemisch aus ernsthaften Passagen, aus Appellen auch an die Landesregierung, an die Bürger und aber auch mit sehr viel Witz und Humor. Also es war immer auch eine hoch amüsante und unterhaltsame Geschichte und entsprechend hoch waren die Erwartungen des Publikums und die wurden nie enttäuscht.
Die Leute freuen sich nicht nur über die Rede, sondern vor allem auch über die Tombola und die Preise. Vielleicht noch ein, zwei Worte darüber. Wie kam das zustande?
Die Tombola ist auch legendär. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass man hauptsächlich deswegen kommt, aber die Tombola ist sehr beliebt. Die ist auch sehr gut ausgestattet, hat fantastische Hauptpreise. Es gab schon mal ein Auto, wenn ich mich daran erinnern kann, oder ein 10.000 Franken teures Velo als Hauptpreis. Das sind natürlich wirklich Hingucker und entsprechend gespannt ist die Stimmung. Aber jeder, der auch eine Niete zieht, hat eine Chance, indem er seine Adresse dann auf diesen Zettel schreibt und das kommt dann in eine Gesamttombola und die allerbesten Hauptpreise werden aus diesen Nieten dann gezogen, gar nicht aus den Nummern, die man da abholen kann. Ich habe zum Beispiel im Januar jetzt vor einigen Tagen eine Ansammlung von sehr, sehr guten Servalas mit nach Hause genommen. Ich habe gedacht, die esse ich nie, aber es sind alle schon weg.
In diesem Januar ist erstmal jemand anders als Hauptredner, als Christoph Blocher aufgetreten. Gab schon andere Redner, aber Roger Köppel hat diesmal die Hauptrede gehalten, was ein Novum war. Wie ist das vielleicht angekommen bei dir, beim Publikum, bei der Partei? Vielleicht eine kleine Kritik an den Chef. Wie war das?
Allgemein habe ich nur gute Reaktionen bekommen. Man war ja gespannt, wie geht das weiter. Christoph Blocher hat gesagt, jetzt bin ich 84 oder damals 83. Ich muss jetzt auch mal aufhören, das belastet mich zu sehr. Und man hat jetzt Roger Köppel eingeladen und er hat es glänzend gemacht. Er hat völlig frei gesprochen, 50 Minuten, das Publikum wirklich in seinen Bann gezogen. Ebenfalls wieder eine Mischung aus sehr ernsten und nachdenklichen Tönen und dann auch wieder unglaublich lustigen Formulierungen. Er ist ja natürlich ein Wort- und Sprachkünstler, also Roger Köppel hat da enorm gefallen. Und allgemein war auch die Anerkennung sehr groß gegenüber dem sozialdemokratischen Bundesrat Beat Jans, der hier gekommen ist. Er ist in die Höhle des Löwen gekommen, hat sich gestellt und es ist üblich, dass man diesen Bundesrat, auch wenn er eine andere Meinung hat, nicht ausbuht und ihm auch aufmerksam zuhört.
Ist das eine Art Gentleman's Agreement? Das habe ich mich an diesem Abend auch gefragt.
Das ist schon so. Also man sagt, das ist ein Gast und einen Gast behandelt man natürlich gut, auch wenn er durchaus mal auch ein Raunen hören darf, wenn etwas kommt, das nicht so gefällt. Er hat das sehr gut aufgefangen, finde ich, indem er mal sagte, liebe Europäerinnen und Europäer. Und dann kam natürlich Protest. fest aus dem Publikum, worauf Bundesrat Jans sagte, das ist halt der Basler Humor, ja, ich wollte nur mal schauen, ob ihr schon eingeschlafen seid. Es gab aber auch lustige Reden, beispielsweise von Moritz Leuenberger, kann ich mich erinnern. Er hat gesagt, vergesst nie die Tram Nummer 13, die ins Albis Gürtli führt. Das ist eine Sackgasse. Und da hat er natürlich auch die Lacher auf seiner Seite.
Wie geht es weiter mit dieser Albis Gürtli Tagung? Wie wird ja, die Konzeption in Zukunft aussehen? Wird das weitergehen mit Roger Köppel? Überlegt man sich da schon neue Schachzüge und Hauptredner? Was weißt du, was kannst du dazu berichten vielleicht?
Das ist natürlich dann Sache der Parteileitung der Zürcher SVP, wie sie das weiterführen will. Der Versuch mit Roger Köppel ist vollends geglückt. Ich könnte mir vorstellen, dass wieder eine Anfrage stattfindet. Ich weiß es aber nicht genau. Sicher nicht funktionieren würde es, wenn man einfach der Reihe nach jeweils die Hauptrede an einen Zürcher Politiker überträgt, der Partei, egal wie eloquent er ist. Ich glaube, das wäre der Tod der Veranstaltung. Es muss wirklich ein sackstarker Redner sein, der das Publikum in Bann schlägt.
Was begeistert dich persönlich, wenn du alljährlich hier hochpilgerst im Januar, ab und zu war es auch im Februar, was fasziniert dich alljährlich?
Ja, es ist seit vielen Jahren wirklich im Januar, so ungefähr Mitte, anfangs zweiter Hälfte Januar an einem Freitagabend. Und es ist halt immer eine ganz besondere Stimmung. Es knistert, es ist spannend, man freut sich, sich zu begegnen. Es ist wirklich, und Nathalie Rickli als Rednerin ebenfalls dieses Mal, als Vorrednerin, hat das richtig gesagt. Es ist eine Veranstaltung von Zufriedenen. Jemand hat mal geschrieben, ich glaube im Tagesanzeiger, es sei eine Ansammlung von Unzufriedenen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man findet nirgendwo so viele zufriedene Gesichter wie jeweils im Albis Gürtli der Zürcher SVP.
Was wären vielleicht Verbesserungsvorschläge? Was könnte man besser machen? Was wäre noch prickelnder, noch interessanter hier oben?
Ich glaube, man sollte aufpassen, dass Rahmenprogramm, das Umfeld zu sehr aufzublustern. Denn die Reden stehen wirklich im Vordergrund. Es braucht nicht noch große Shows und irgendwelche Wahnsinnsmoderationen. Ich glaube, das kann weiterhin sehr, sehr schlicht erfolgen, indem einfach jemand durchs Programm führt und sagt, wer dann jeweils kommt. Und was sich auch gut bewährt, ist natürlich die schmissige Marschmusik durch die Grenadiermusik Zürich, die uns begleitet. Früher war es die Kavalleriemusik viele Jahre lang. Also das sind schon auch sehr, sehr schöne Töne, die man dann zur Begleitung dieser Reden anhören kann.
Was haben wir vergessen? Was ist sonst noch bemerkenswert? Vielleicht über das Albis Gürtli, über die Tagung, über die Schützen?
Das Albis Gürtli hat eine nationale Ausstrahlung. Das Albis Gürtli ist natürlich wirklich der wahrscheinlich wichtigste politische Anlass in der Schweiz, denn es geht um eine Stellungnahme am Anfang des Jahres, um eine einseitige, um eine parteiische Stellungnahme der grössten Partei, der Zürcher SVP. Und entsprechend gross ist jeweils das Interesse auch der Journalisten. Das Interesse ist immer dann auch besonders gross, wenn ein besonders markanter Gegenredner auch hier auftritt, von dem man erwartet, dass er auch entsprechend Gegensteuer gibt und schlagfertig ist.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche, Daily Spezial mit Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Ein wunderbares Wochenende und ganz herzlichen Dank.